Ja, unser Bruder Kaspar hat es geschafft, ein bisschen mit Hindernissen. Er hält für uns heute den Vortrag Sucht fortgesetzt Gottes Königreich. Und jetzt erteilen wir dir das Wort. Bitte schön.
Ihr erinnert euch, vor einigen Monaten sind es jetzt schon, sind wir zu den Menschen mit diesem Thema gegangen, mit diesem Wachturm vom 1. Januar. Gottes Königreich, was ist es und woher kommt es? Und wie ihr wahrscheinlich hier genauso wie bei uns in Hohenschönhausen bemerkt habt, ist es nicht ein Thema, was die Menschen berührt bei uns im Allgemeinen, den Durchschnittswohnungsinhaber bei uns. Das Königreich Gottes ist nicht das, was er sich vorstellt unter einer Lösung für die heutigen Probleme. Obwohl die Menschen nach Lösungen suchen und sie hätten gerne eine Lösung, aber wenn man ihnen das Königreich Gottes als Lösung anbietet, dann können sie das nicht als Realität akzeptieren. Und doch ist genau das eigentlich die entscheidende Frage, vor der die ganze Menschheit heute steht. Akzeptiert man Gottes Königreich als die Herrschaftsform für die Menschheit oder nicht? Das ist die entscheidende Frage, die wir allen Menschen vorzulegen haben, gemäß dem Auftrag Jesu Christi, weil er so viel über das Königreich Gottes gesprochen hat. Die Menschen akzeptieren das nicht. Jetzt ist die Frage, wie geht es uns dabei? Erfassen wir das gesamte Ausmaß des Königreiches Gottes? Was es alles mit sich bringt, was es für uns persönlich bedeutet. Nun natürlich mögen wir sagen, erfassen wir das. Wir haben uns ja Jehova hingegeben und glauben ganz fest an diese Regierung als die Lösung für alle Probleme der Menschheit. Und der Themavers, um den es heute geht, ihr dürft gern bei Matthäus 6 schon mal eure Bibeln aufschlagen, weil wir in dieser Gegend einiges lesen werden heute. Der Themavers in Matthäus 6, Vers 33, der kommt uns sehr leicht über die Lippen. Ne? Das ist so ein sehr bekannter Vers für uns als Zeugen Jehovas, als Anbeter Jehovas. Wenn Jesus da sagte in seiner Bergpredigt, so fahrt denn fort, zuerst das Königreich und seine Gerechtigkeit zu suchen und alle diese anderen Dinge werden euch hinzugefügt werden. Das ist das Thema. Sucht fortgesetzt Gottes Königreich. Und natürlich berührt uns das schon. Und wir sind überzeugt davon, das ist die Regierung, nach der wir suchen im Sinne von trachten oder streben oder uns anstrengen, das zu erreichen, uns drum sorgen, was es auch für uns für eine Auswirkung fürs persönliche Leben hat. Das sind so die Begriffsdefinitionen von dem Suchen nach Gottes Königreich. Interessant ist, dass dieser Vortrag aber nicht darum geht, so die Elemente, die vielleicht auch in diesem Wachturm dann erklärt wurden, wann kommt es denn das Königreich Gottes, was bedeutet es für uns, welche Art von Regierungsform ist es, was wird es bewirken für die Menschheit, sondern das Ziel dieses Vortrages ist es sehr praktisch für uns als Diener Gottes schon zu überlegen, hat es denn für uns auch ganz reale Auswirkungen im täglichen Leben als Zeugen Jehovas. Die Frage nach dem Suchen des Königreiches Gottes, hat es für mich praktische Auswirkungen? Die Frage, wenn das Königreich für mich persönlich real ist, und davon gehen wir einfach alle aus, dass es das für uns ist, was müsste es dann für mein Leben für Auswirkungen haben? Wie müsste man das bemerken, dass in meinem Leben das Königreich wirklich eine Realität ist? Jeden Tag, heute, dass ich danach suche, danach trachte, es mich anstrenge und es an die erste Stelle setze, wie wir das gesehen haben in Matthäus 6. Jesus hat in dieser Gegend in der Bibel, wenn wir das so nennen wollen, in der Bergpredigt sehr viel über das praktische Ausleben als Christ gesprochen und uns sehr wertvoll. wertvolle Ratschläge dahingehend gegeben. Und deswegen wollen wir uns damit etwas näher beschäftigen. Mit einigen praktischen Ratschlägen aus der Bergpredigt, die damit zu tun haben, dass wir das Königreich real in unserem Leben als Regierungsform akzeptieren. Zwei Hauptgedanken schaffen wir wegen der halben Stunde nur noch, vorher waren es mehr. Da wird es darum gehen, zum einen um die Frage, wie kann man das Gesetz Jehovas als Ganzes achten und den Geist hinter dem Gesetz Jehovas erfassen und anwenden? Eine interessante Frage, die Jesus da beantwortet hat in der Bergpredigt. Und der zweite Hauptpunkt wird sich darum drehen, der Beweggrund hinter unserem Dienst für Jehova. Und beide haben sehr eng etwas damit zu tun, wie real das Königreich in meinem Leben ist. Wenn es real ist, dann müsste das Auswirkungen haben. Und das können wir uns gleich mal etwas näher anschauen. Noch ein kleiner Nebengedanke zu diesem Thema, zu diesem Vers. Sucht fortgesetzt, heißt es ja in Matthäus 6, 33. Das ist eine sehr interessante Formulierung, die Jesus hier gebraucht hat. Und kaum eine zweite Bibelübersetzung formuliert diesen Vers genauso in dieser feinen Nuance des fortgesetzt. Die Verbform, heißt es in einer unserer Zeitschriften, im Griechischen hier zeigt eine fortdauernde Handlung an. Da geht es also nicht darum, steht hier wörtlich, dass man das Königreich ein- oder zweimal suchen oder anstreben sollte und sich dann wieder mit etwas anderem beschäftigen sollte, sondern Jesus wollte ein ständiges danach suchen damit andeuten. Es sollte in unserem Leben den ersten Platz einnehmen. Das hat er allein schon durch diese Formulierung deutlich gemacht und wir werden das auch gleich sehen an diesen zwei praktischen Beispielen. Dass es wirklich etwas ist, was sich in unserem täglichen Leben, 24 Stunden, als Christen auswirkt. Wenn ihr eure Bibel aufgeschlagen habt, dann geht doch mal zu Matthäus 5, bitte. Zu diesem ersten Hauptpunkt, dass man Achtung vor dem gesamten Gesetz Jehovas haben muss, wenn das Königreich für einen real in seinem Leben sein soll. Matthäus 5, lasst uns einmal die Verse 17 bis 19 da anschauen. Da sagt Jesus, denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten zu vernichten. Nicht um zu vernichten bin ich gekommen, sondern um zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, eher würden Himmel und Erde vergehen, als dass auch nur ein kleinster Buchstabe oder ein einziges Teilchen eines Buchstabens vom Gesetz verginge und nicht alles geschähe. Wer immer daher eines dieser geringsten Gebote bricht und die Menschen demgemäß lehrt, der wird hinsichtlich des Königreiches der Himmel geringster genannt werden. Wer immer sie hält und lehrt, dieser wird hinsichtlich des Königreiches der Himmel groß genannt werden. Jesus hat also viel Wert darauf gelegt, dass das gesamte Gesetz, was von Jehova stammt, all seine Grundsätze und Gebote eingehalten werden müssen. Das ist ein Gesamtpaket, zeigt er uns damit. Man kann sich nicht einzelne Teile raussuchen, die einem besser gefallen oder weniger und die dann weglassen oder umgekehrt. Ist uns auch klar. Ne? Nur die Pharisäer damals haben halt dabei etwas vergessen, die haben das nicht gemacht, nur das Stichwort Korban, da haben sie halt ein Gesetz so hingebogen, dann, dass man eben die Eltern nicht mehr so ehren musste, wenn man das dem Tempel gespendet hat oder geweiht hat. Und so haben sie in vielen Bereichen einfach das Gesetz Jehovas aufgeteilt, einzelne, also zerlegt in Einzelteile und sich dann nur noch das rausgesucht oder so hingedreht, dass sie es raussuchen durften, was ihnen persönlich in ihr Leben gepasst hat. Natürlich dürften wir das nicht machen, ganz klar. Für uns ist das Gesetz Jehovas ein Gesamtpaket und jede Einzelheit ist für uns wichtig und auch muss angewendet werden von diesem christlichen Gesetz, das Jesus gegeben hat. Jetzt geht Jesus etwas näher darauf ein. Im Vers 20 sagt er, denn ich sage euch, dass ihr, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, keinesfalls in das Königreich der Himmel eingehen werdet. Das ist jetzt eine interessante Formulierung. Er sagt also zu uns quasi, ihr müsst gerechter sein als die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Wieso hat er das so hervorgehoben und angeprangert? Was war denn bei ihnen da falsch gelaufen? Nun, da hat ein Wachturm dazu erklärt, hat diesen Begriff geprägt, dass das Pharisäer der Kompensation waren. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Erklärt wurde das so, da gab es also Leute, die sagten, nun, wann immer wir ein Gebot von dem gesamten Gesetz halten, wird uns etwas bei Jehova Gott gutgeschrieben, auf einem Konto sozusagen. Jedes Mal, wenn wir eins übertreten, wird da was abgezogen davon. Und am Ende wird Abrechnung gehalten, überwiegt das Plus, ist man gerecht, überwiegt das Minus, ist man böse. Die Pharisäer aber haben das dann so ausgetrickst, könnte man sagen, dadurch, dass sie enorm viel Gesetzeswissen hatten und auch viele, viele kleine Gesetze dazu erfunden haben quasi, konnten sie viel mehr Gesetze auch halten als das gemeine Volk, die Amharets, auf die sie herabgeblickt hatten. Und dadurch haben sie sich über die anderen erhoben und gesagt, ja, ich schaffe das, ich beachte ja so viele Gesetze und Gebote, das kann kein anderer so wie ich. Und deswegen bin ich vor Jehova gerecht, ihr alle anderen seid aber ungerecht oder böse. Und da sagt Jesus, so geht es nicht bei meinem himmlischen Vater. Ihr müsst gerechter sein als die Pharisäer, weil ihr nicht einfach etwas gegeneinander aufwiegen könnt und Kompensation betreiben könnt, wie die Pharisäer das gemacht hatten. Und jetzt sagt er in den Versen 21 und 22 etwas, womit er erklärt, dass man den Geist hinter dem Gesetz Jehovas erkennen und erfassen müsste. Da steht, ihr habt gehört, dass zu denen, die in alten Zeiten lebten, gesagt wurde, du sollst nicht morden. Wer immer aber einen Mord begeht, wird dem Gerichtshof Rechenschaft geben müssen. Doch ich sage euch, dass jeder, der seinem Bruder fortgesetzt zürnt, dem Gerichtshof Rechenschaft wird geben müssen. Wer immer aber ein unaussprechliches Wort der Verachtung an seinen Bruder richtet, wird dem höchsten Gerichtshof Rechenschaft geben müssen, während jeder, der sagt, du verächtlicher Tor, der feurigen Gehenna verfallen sein wird. So, jetzt hat Jesus sehr klar gemacht, dass man den Geist hinter dem Gesetz Jehovas verstehen, erfassen und umsetzen müsste. Er hat ihnen gezeigt an diesem Beispiel, dass der Buchstabe des Gesetzes eigentlich zweitrangig ist. Der Sinn dahinter wäre viel, viel wichtiger, dass die Tat, die vordergründige Tat natürlich auch bestrafens- oder verurteilenswert ist, aber die Einstellung dahinter viel schwerwiegender ist als die letztendliche Tat dann, die daraus folgt. Das hat er ihnen gezeigt und diese Pharisäer der Kompensation natürlich, die da so Konto geführt haben bei Jehova, die haben sich nur auf den Buchstaben konzentriert und hatten völlig vergessen, was Jehova mit dem Gesetz eigentlich bewirken wollte, welcher Geist dahinter eigentlich steckte. Da heißt es in einem Wachturm, sie entzogen der Anbetung Gottes jegliche belebende Kraft. Sie haben nur noch Werke als Maßstab für geistig Gesinntsein gesehen. Sie kannten alle Einzelheiten des Gesetzes, konnten sie sogar auswendig hersagen, aber die Persönlichkeit, die dahinter stand, begriffen sie nicht. Jetzt ist die Frage, kann das uns auch passieren? Dass wir über dem Buchstaben des Gesetzes den Geist hinter den Geboten Jehovas vielleicht vergessen? Ich lese euch mal eine Erfahrung hier vor von einem Alexander mit 19, der als Zeuge Jehovas erzogen wurde und dann von sich selber schreibt, ich war sage und schreibe 7,5 Jahre als ungetaufter Verkündiger mit Jehovas Zeugen verbunden. Während all dieser Zeit war mein Dienst für Gott nur halbherzig und oft nur routinemäßig. Ich glaube, ich hatte einfach nicht den Mut, mich selbst ehrlich zu prüfen. Das ist eine Erfahrung aus einem Wachturm-Artikel. Könnte das vielleicht eine Gefahr sein, vor allem bei jungen Leuten? Ich weiß es aus eigener Erfahrung, wenn man, wie wir das ja nennen, in der Wahrheit groß wird, also wenn die Eltern schon Zeugen Jehovas sind, man wächst hinein in die Wahrheit, man kennt alle Gesetze, Gebote Jehovas und man hält die auch, man lernt sie vielleicht zum Teil sogar auswendig, man wächst hinein in die üblichen Verfahrensweisen auch, die so den Fortschritt dann auch anzeigen. Man lässt sich in die theokratische Predigt in Schule eintragen, man hält Aufgaben dort, man gibt Kommentare, man arbeitet auf die Taufe hin als äußeres Zeichen, man geht in den Predigtdienst, man strebt nach Arbeiten auch innerhalb der Versammlung als junger Bruder dann und Ähnliches. Und vielleicht kann es passieren, dass man all das macht, weil es einfach so dazugehört zum Gesetz Jehova, so die Buchstaben, die Paragraphen so alle hält, aber oft gar nicht darüber nachdenkt, was der Geist hinter dem Gesetz eigentlich aussagt, von Jehovas Seite her. Der Geist hinter dem Gesetz, warum dienen wir ihm eigentlich, auch als junge Menschen oder vor allem als solche, weil wir Liebe zu Jehova haben, weil wir ein Verhältnis zu ihm haben wollen, weil wir Leben retten wollen, weil es um die Streitfrage Jehovas geht, weil wir seinen Namen von Schmach befreien wollen und. Solche Punkte, die alle eine Rolle spielen, wenn man sich vergewissert, was der Geist, der Sinn hinter den Gesetzen Jehovas für uns bedeutet. Statt nur vordergründig, wie die Schriftgelehrten damals, die Buchstaben des Gesetzes zu sehen und zu versuchen, möglichst viele von ihnen zu halten, um da irgendein Konto vielleicht aufzuhäufen. Das ist nicht nur für junge Leute diese Problematik, da geht es allen bestimmt ähnlich. Eine Schwester schreibt hier ganz ehrlich, ich ging in den Dienst, besuchte die Zusammenkünfte, studierte und betete, aber ich tat alles ganz mechanisch, ohne je etwas dabei zu fühlen. Das ist eigentlich erschreckend, wenn sowas passieren kann, aber doch eine gewisse Routine, wie das vielleicht damals bei den Schriftgelehrten auch war, die Routine des Haltens der Buchstaben des Gesetzes Jehovas, hat sie vergessen gemacht, warum Jehova eigentlich seine Gesetze gegeben hat. Ach ja, eine Erfahrung war hier noch, die eine junge Schwester berichtet. Sie sagt zum Beispiel, dass ihre Eltern ihr ein Ziel nach dem anderen stecken und dann kommen all diese Ziele, theokratische Predigtschule, Predigtdienst, Pionierdienst. Ich strengte mich gewaltig an, um jedes dieser Ziele zu erreichen. Wenn ich eine schaffte, kam von meinen Eltern kein Lob, sondern sie steckten mir ein neues Ziel. Ich war ständig unter Druck, ich war erschöpft und hatte das Gefühl, nichts zu schaffen. Die Ziele, heißt es dann als Konsequenz, waren in Ordnung. Aber sie kam nicht von ihr selber. Sie hatte nicht selber für sich den Geist hinter Jehovas Gesetz erkannt und deswegen die Ziele angestrebt, sondern hat sie Gesetz bekommen von anderen. Das ist manchmal auch sehr gut. Aber man muss eben auch zu dem Punkt kommen, selber zu erkennen, warum man das macht, was der Geist hinter dem Gesetz Jehovas für uns bedeutet. Wenn das Königreich für uns real ist in unserem Leben, dann wird es nicht für uns darum gehen, Buchstaben zu erfüllen, Paragraphen aus dem Gesetz Jehovas, sondern dann sehe ich den Geist hinter dem Gesetz Jehovas, so wie Jesus das eben in der Bergpredigt auch hervorgehoben hat und wünsche das und möchte das aus meinem Gefühl heraus gerne für Jehova auch tun. Das ist jetzt sehr eng verwandt auch mit dem zweiten Punkt, dem zweiten Hauptpunkt, der da heißt, den Beweggrund hinter unserem Dienst. Ihr seht gleich, das ist ähnlich. Aber doch eine kleine Nuance unterschiedlich jetzt. Auch in Matthäus 6 lesen wir mal die Verse 1 bis 4 bitte. In der Bergpredigt Matthäus 6, die Verse 1 bis 4. Jesus sagt hier, achtet gut darauf, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht vor den Menschen übt, um von ihnen beobachtet zu werden. Sonst werdet ihr keinen Lohn bei eurem Vater haben, der in den Himmeln ist. Wenn du also Gaben der Barmherzigkeit spendest, so posaune nicht vor dir her, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Straßen tun, damit sie von den Menschen verherrlicht werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben bereits ihren vollen Lohn. Du aber, wenn du Gaben der Barmherzigkeit spendest, so lass deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut, damit deine Gaben der Barmherzigkeit im Verborgenen seien. Und dann wird dein Vater, der im Verborgenen zusieht, dir vergelten. Warum hat Jesus die Gaben der Barmherzigkeit hier so von den Pharisäern, von den Schriftgelehrten her angeprangert? Was hatte es damit auf sich? Nun, die Juden damals sagten, ihr Gottesdienst besteht aus drei hauptsächlichen Elementen. Das war Fasten, Gaben der Barmherzigkeit und das Gebet, so sagten sie. Auf diesen drei Säulen ruht ihr Gottesdienst. Also eine Säule war Gaben der Barmherzigkeit. Und darunter verstanden sie, was sehr gut war, dass man etwas für arme, bedürftige Mitgläubige tat, etwas spendete, Almosen gab, Sammlungen wurden durchgeführt, manchmal gab es festgesetzte Beträge. Jesus und seine Jünger hatten eine Kasse, wissen wir, haben also auch was zur Seite gelegt, um für arme Mitgläubige in der Synagoge auch etwas zu haben. Jesus prangert aber hier etwas an und rügt. Dazu ein Zitat aus einem theologischen Wörterbuch, das im Wachtum zitiert wurde. In der Synagoge, besonders bei Fastengottesdiensten, die bei großer Not auf freien Plätzen der Stadt abgehalten wurden, wurden von einzelnen Leuten oft bestimmte Summen als öffentliches Gelöbnis der Armenkasse versprochen. Der Spender von solch größeren Beträgen wurde dann besonders geehrt, indem er beim Synagogengottesdienst neben dem Rabbi sitzen durfte. Verstehen wir jetzt die Rüge Jesu? Er sagte, dass viele von ihnen eben den Beweggrund nur hatten, etwas zu spenden, um von anderen gesehen zu werden. Um da auf dem Marktplatz dann hieß es, unser Mitbruder so und so hat heute diese Summe der Armenkasse versprochen und deswegen darf er jetzt neben dem geschätzten Rabbi sitzen. Und diese Ehre war ihre Motivation, etwas zu geben. Nicht, um jemandem zu helfen, um ein Gebot Jehovas auch zu erfüllen, um armen Bedürftigen zu helfen, sondern die Ehre von Menschen. Da sagte er, sie haben bereits ihren vollen Lohn. Und da hieß es mal im Wachtturm, das war so ein Ausdruck im Griechischen, der stand auf Quittungen. Haben bereits ihren vollen Lohn, so verwandt mit einer Formulierung auf Quittungen sozusagen. Sie können die Quittung für ihren Lohn schon unterschreiben. Da wird nicht mehr kommen von Jehovas Seite als diese Ehre von Menschen, die sie da bekommen haben. Jetzt ist die Frage, könnte das auch uns passieren? In unserem Dienst für Jehova? Nun auch hier vielleicht wieder mal der Hinweis, wenn man in der Wahrheit groß wird, das berührt mich immer besonders, weil ich das ja selber miterlebt habe, wie das sein kann, dann mag es auch sein, dass man manche Dinge, die so zum Leben eines jungen Christen gehört, macht, weil man weiß, man wird dafür belohnt. Man wird belohnt von den Eltern, vielleicht hat Ansehen oder Ehre in der Versammlung dann dafür, wenn man ein gewisses Dienstamt anstrebt und erreicht oder wenn man vielleicht den Vollzeitdienst anstrebt und erreicht oder ins Bethel geht oder ähnliches. Man wird als Vorbild hingestellt, interviewt, dein Name fällt dann öfter mal. Die Gefahr besteht, dass man irgendwann Dinge nur noch tut, weil man belohnt werden möchte. Natürlich muss man einschränken, jeder von uns wird gern gelobt. Das ist etwas Natürliches, das hat offensichtlich auch Jehova so vorgesehen, dass wir für eine harte Arbeit oder eine gute Sache, die wir tun, gern auch Lob haben und uns, wenn wir gelobt werden, gut fühlen. Wir genießen das, wir schätzen das. Aber die Grenze halt von diesem natürlichen Wunsch nach Lob zu einem übersteigerten und dazu, dass man vielleicht das Loben als den eigentlichen Ansporn nur noch sieht, um etwas zu tun, der ist halt leicht durch die Unvollkommenheit auch und durch den Einfluss der Welt auch leicht, kann verschwimmen und leicht übertreten werden und überschritten werden. Und schnell kann es passieren, dass man dann Dinge nur noch tut, wie die damals es gemacht haben, weil man weiß, man bekommt hinterher eine Belohnung. Jemand sagte einmal, dann macht man es nur noch etwas, wenn die drei Bs im Spiel sind, wenn man etwas berichten kann oder etwas beachtet wird oder beklatscht wird. Und das ist die ganze Motivation dann für uns dann vielleicht. Da wurde in einem Wachtturm mal ein ernster Rat gegeben, da heißt es, jeder Bruder, der nach Aufgaben strebt, sollte sich fragen, halte ich nach Gelegenheiten Ausschau, anderen zu dienen oder will ich lieber selbst bedient werden? Bin ich bereit, Tätigkeiten zu verrichten, die nicht ohne weiteres von anderen bemerkt werden? Es kann zum Beispiel sein, dass man als junger Mann in der Versammlung gern Vorträge hält, aber zögert, auf der anderen Seite Älteren Hilfe zu leisten. Vielleicht mag man viel Kontakt mit den Ältesten haben, beteiligt sich aber nur ungern am Predigtdienst. Ein solcher Bruder muss sich fragen, konzentriere ich mich hauptsächlich auf Aspekte des Dienstes für Gott, für die ich Anerkennung und Lob bekomme? Möchte ich vor anderen glänzen? Eine ernste Frage, die man sich selber stellen muss, egal ob man jung oder älter ist, in welcher Stellung man in der Versammlung dient, das kann jedem von uns passieren. Aufgrund der Unvollkommenheit einfach, dass man in ein Fahrwasser kommt, wo man Dinge nur noch macht, weil man hinterher dafür gelobt wird. Damals bei den Pharisäern war das ein schwerwiegendes Problem und Jesus hat das streng verurteilt. Und wenn wir zu unserem Thema zurückkommen, wenn das Königreich für mich real ist, dann kann einfach die Motivation nicht das Lob oder die Beachtung von anderen sein, die Ehre von anderen, sondern dann mache ich es, weil ich Jehova einen Gefallen tun möchte, weil er das von mir möchte, weil ich ein gutes Verhältnis zu ihm haben möchte. Natürlich auch, weil ich anderen was Gutes tun möchte und ich freue mich natürlich auch, wenn andere das realisieren und sehen und ich auch mal ein Lob dafür bekomme. Aber heißt es ein schönes Zitat noch in einem Wachturm, wir müssen uns immer wieder prüfen, aus welchem Beweggrund wir Jehova dienen, denn andere können unsere Werke sehen, aber sie können nicht erkennen, was uns zum Handeln antreibt. Und deswegen muss sich jeder diese Frage immer wieder stellen, die der zweite Hauptpunkt hier war, der Beweggrund hinter unserem Dienst für Jehova. Wenn das Königreich für mich real ist, dann muss ich Achtung vor dem ganzen Gesetz Jehovas haben und den Geist hinter dem Gesetz erkennen. Und dann muss ich auch auf der anderen Seite mich überprüfen, aus welchem Beweggrund ich Jehova diene. Das waren die zwei Hauptpunkte. Jesus sagte dann noch in Matthäus Kapitel 7, das können wir noch uns anschauen, diesen Vers, dass es nicht immer einfach sein mag, das Königreich in seinem Leben zu suchen und an die erste Stelle zu stellen. Weil da prägt er diesen bezeichnenden Vergleich, dieses Bild in Matthäus 7, 13 und 14, wo er sagt, geht ein durch das enge Tor, denn breit und geräumig ist der Weg, der in die Vernichtung führt, und viele sind es, die auf ihm hineingehen. Doch eng ist das Tor und eingeengt der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die es finden. Es ist also nicht immer leicht in unserem Leben, täglich so zu leben, dass das Königreich von uns gesucht wird. In der praktischen Realität angewandt, 24 Stunden, die ganze Woche hindurch, müssen wir ja so leben. Aber wenn das Königreich für mich eine Realität ist, dann muss ich mich einfach anstrengen, das zu tun, weil es nicht irgendeine fiktive Sache ist oder etwas, wie die Menschen das heute ansehen, dass sie das nicht als Realität ansehen, sondern das Königreich ist die Lösung für unsere Probleme. Und das Königreich allein kann uns diese großartige Zukunft in Aussicht stellen, die uns Menschen nicht bieten können. Und wir sehnen uns so sehr danach. Wir sehnen uns nach dem, was das Königreich für uns tun wird. Und in unserem Thema Vers, Matthäus 6, Vers 33, da hieß es ja so schön, wenn wir das Königreich an die erste Stelle setzen und fortfahren, es fortgesetzt zu suchen in unserem Leben, ja dann würden uns ja auch alle anderen Dinge hinzugefügt werden. Und Brüder, dass alle anderen Dinge, das schließt so viel ein. Das ist genau das, wonach wir uns so sehr sehnen. Das wirkliche Leben, das ewige Leben unter dem Königreich Gottes, das dann auch hier auf der Erde aufgerichtet sein wird mit einem Paradies. Und deswegen lasst uns doch weiterhin das Königreich in unserem Leben ganz praktisch, ganz real suchen. Denn das Suchen des Königreiches Gottes, das lohnt sich wirklich.